FIPS ist eine Produktion des Freien Radio Göppingen e.V. Wir sind zu empfangen im Landkreis Göppingen auf 89.0, im Kabel auf 99.2 und weltweit im Internet unter radiofips.de. Verantwortlich für den Inhalt der einzelnen Sendungen sind die jeweiligen Redakteure und Moderatoren. FIPS und das Radio lebt.
Autoren schreiben Bücher. Bücher werden gelesen. Autoren lesen ihre Bücher. Auf der Radio FIPS Lesebühne. Eine Sendung in Zusammenarbeit mit dem Manuela Kienzel Verlag.
Radio FIPS, die Lesebühne. Heute mit Eva Maria Reier, Diagnose Krebs und dann. Mein Name ist Rüdiger Wolf, ich bin der verantwortliche Redakteur und führe Sie durch die Sendung. Der Titel des heutigen Buches lautet Diagnose Krebs und dann. Gott antwortet, allerdings ganz anders, als ich erwartet habe, im Untertitel Eva Maria Reier. Die Diagnose Brustkrebs bereits im jüngeren Alter zu bekommen, ist niederschmetternd und lässt leicht verzweifeln und aufgeben. Obwohl die Medizin heute schon sehr weit ist, ist der Weg durch die Operationen und Therapien immer noch sehr lang und keineswegs leicht. Dies hat die Autorin am eigenen Leib erfahren. Mit diesem Buch möchte sie Mut machen, sich auf das Wagnis des Glaubens einzulassen und schildert, wie sie ganz konkret von Gott durch diese schwere Zeit hindurchgetragen wurde. Ein paar Worte zur Autorin. Eva Maria Reier kam 1971 am Bodensee zur Welt. Sie wuchs mit drei Geschwistern in einem christlichen Elternhaus auf. Nach dem Abitur studierte sie Anglistik und Romanistik und unterrichtete auch einige Zeit auf der Isle of Wight in England. Sie unterrichtet heute die Fächer Englisch und Französisch an einem Gymnasium im Raum Stuttgart, ist verheiratet und hat drei Kinder. Grüß Gott, Frau Reier, es freut mich, dass Sie heute die Lesung machen und habe noch ein, zwei Fragen. Wie sind Sie überhaupt dazu oder überhaupt zum Schreiben gekommen?
Ja, guten Tag. Nun, ich beschäftige mich von Berufswegen ja schon mit Sprache und habe Sprach- und Literaturwissenschaft studiert. Bücher haben mich schon immer fasziniert und als das Buch entstand, war ich länger krankgeschrieben und hatte von daher Zeit, was mir sonst mit Beruf und Familie eher schwer möglich ist.
Und wie ist es dann gerade zu diesem Titel gekommen?
Ja, in der Zeit, in der das Buch entstand, habe ich unheimlich viel mit Gott erlebt. Und Gott hat häufig in meine damals eher schwierige Lebenssituation hineingesprochen. Und das wollte ich festhalten und als Ermutigung an andere weitergeben.
Und dann hören wir sicherlich eine Kostprobe daraus.
Ja, selbstverständlich. Gerne. Bleiben Sie dran. Ich möchte mich herzlich bedanken, liebe Hörer, für Ihr Interesse und freue mich, dass ich von dem erzählen darf, was in meinem Leben passiert ist. Zum Buch allgemein, es ist ein sehr persönliches Buch. Es ist keine Fiktion, ich habe nichts dazu erfunden und es entstand, wie gesagt, während meiner Krankheitszeit. Es ist meine Geschichte, die mich auch immer wieder neu bewegt, wenn ich sie lese und davon erzähle. Und ich freue mich heute hier zu sein und wünsche mir, dass Gott einfach auch durch diese Radiosendung verherrlicht wird. Was mich betrifft, so bin ich eigentlich eher ein Kopfmensch. Ich möchte Dinge logisch erklären und begreifen. Ich habe aber festgestellt, dass es bei Wundern keine Logik gibt. Dass Glaube auch nicht logisch und erklärbar ist, sondern dass Glaube etwas Persönliches ist und ich durfte erleben, wie dieser persönliche Gott in mein Leben eingreift. Ob mir nun das Wie, also die Art und Weise, wie er das tat oder auch tut, immer gefällt, ist natürlich eine andere Sache. Zum Ablauf der Lesung. Ich lese zunächst den Prolog, dann einige Teile aus dem Buch und den Epilog. Alles würde natürlich den Rahmen sprengen. Und schließlich soll ja noch ein Anreiz bleiben, das Buch ganz zu lesen. Beginnen wir also mit dem Prolog. August 2014. Endlich Sommerferien. Wir fliegen mit der ganzen Familie nach England und ich freue mich, dass ich Ihnen endlich meine alte Heimat, die Isle of Wight, zeigen kann. Ich bin ja so aufgeregt. Und obwohl ich vom gerade zu Ende gegangenen Schuljahr noch total ausgelaugt bin, gibt mir die Freude doch einen großen Antrieb bei den Vorbereitungen. Eigentlich hasse ich das Kofferpacken für 5 Personen. Aber dieses Mal ist sowieso alles anders, denn es wird nicht der Kofferraum bis zur Decke vollgepackt, sondern alles muss so verstaut sein, dass wir unsere Reise mit öffentlichen Verkehrsmitteln antreten können. Was für eine Herausforderung. Wer nimmt welches Gepäckstück? Wie groß und schwer darf alles sein? Fragen, die es zu bedenken gibt, denn schließlich wollen wir ja fliegen. Als es losgeht, sind wir alle ganz aufgeregt. Zuerst fahren wir mit dem Zug zum Flughafen, inklusive Umsteigen, versteht sich. Und von dort geht es mit dem Flugzeug nach London. Für die Kinder ist es der erste Flug und sie sind fasziniert, wenn auch zwischendrin mal ein bisschen ängstlich. In London lernen wir zuerst, was es bedeutet, Schlange zu stehen. Denn allein für die Passkontrolle müssen wir uns in den Menschenmassen Schritt für Schritt zwischen den gespannten Bändern durchschlängeln. Es ist schon Abend geworden und wir sind müde. Trotzdem müssen wir noch mit der U-Bahn quer durch London zu unserer Ferienwohnung und das Gepäck muss auch mit. Als wir endlich dort angekommen sind, fallen wir müde ins Bett. Die nächsten 4 Tage verbringen wir in London. Wir sehen und bestaunen viel, stehen oft in langen Schlangen, aber es lohnt sich. Ich bin die ganze Zeit sehr angespannt und halte meine Kinder im Auge, um ja keines von ihnen zu verlieren. Als wir dann endlich mit erneut gepackten Koffern im Zug nach Portsmouth sitzen, atme ich auf und fange an, mich etwas zu entspannen. Jetzt geht es ja endlich in meine alte Heimat auf die Isle of Wight. Bereits auf der Fähre treffen wir unseren Gastgeber, einen Freund aus meiner Zeit auf der Insel, und am Ende des langen Piers wartet schon seine Frau, sodass sie uns alle, wir sind schließlich 5 Personen mit Gepäck, zu sich nach Hause transportieren können. Wie schön, meine Freunde, ihre jetzt erwachsenen Kinder und auch Menschen aus der Gemeinde wiederzutreffen. Die Landschaft ist herrlich, der Strand und die Klippen nicht weit und die sanften grünen Wiesen und Hügel im Innern der Insel strahlen so viel Ruhe und Frieden aus. Ja, genau das brauche ich jetzt. Wir verbringen die Tage meist an meinem Strand. Dieser war auch nur 5 Minuten von meiner früheren Unterkunft entfernt und dort habe ich schon damals oft Zeit verbracht. Meine Freunde haben dort eine Strandhütte, die alles bietet, was man sich so am Strand wünscht. Wir brauchen nur den Schlüssel mitzunehmen und dürfen einfach genießen. Jeden 2. Tag gehe ich morgens 1 Stunde Sport treiben und laufe fast die ganze riesige Bucht entlang, teils oben auf den Klippen, teils unten am Strand. Dann drehe ich wieder um, denn ich möchte meine Familie nicht so lange warten lassen. In dieser Zeit bin ich allein und kann so richtig ausgiebig mit Gott reden. Mein Herz wird ganz weit, wenn ich zum Horizont schaue, wenn die Sonne hier an der Ostküste der Insel schon aufgegangen ist und das Meer so riesig und unendlich scheint. Welch eine Weite, Größe und Unendlichkeit. An einem Morgen ist das Wetter sehr gemischt. Sonne, Wolken und Regentropfen wechseln sich ab. Der Wind braust mir um die Ohren, sodass ich nichts anderes höre. Ich schaue auf das Meer und mir kommt der Vers aus der Bibel in den Sinn, der sagt, dass Gott unsere Schuld im Meer versenkt, dort, wo es am tiefsten ist. Zitat aus Micha 7, Vers 19: Er wird sich wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Da werde ich ganz neu dankbar und starre lange auf das Wasser und die Wellen. Als ich weiter jogge, beginne ich mir die Frage zu stellen, ob ich denn in den letzten Jahren im Glauben gewachsen sei. Plötzlich wird mir schmerzlich bewusst, dass dies nicht der Fall war und nicht nur der Wind treibt mir Tränen in die Augen. Ich bin total niedergeschmettert und beginne zu beten. Ich bitte Gott ganz eindringlich, mir zu helfen, im Glauben zu wachsen, mehr zu begreifen, mehr zu verstehen, um was es wirklich geht, was im Leben wirklich wichtig ist, was die Bibel sagt und was Gott ganz konkret für mein Leben will. Mein Gebet geht noch weiter. Und ich bitte Gott auch, mir zu zeigen, ob die christliche Gemeinde, in die wir seit 13 Jahren gehen, weiterhin unsere Gemeinde sein soll oder ob Gott uns woanders haben möchte. Woanders? Weg von vielen meiner Freunde und Geschwister vor Ort? Das kann ich mir zwar gar nicht vorstellen, aber trotzdem spreche ich diese Bitte an Gott aus. Kurz danach erreiche ich den Punkt am Ende der Bucht, an dem ich immer umdrehe. Als ich wieder in die andere Richtung blicke, steht da in den Wolken ein riesiger Regenbogen in ganz kräftigen Farben. Ich schaue wie gebannt in die Wolken und denke voller Staunen. Gott, wie bist du treu? Du bist da. Du nimmst mich ernst. Du hörst mich. Ich bin gespannt auf das, was du tun wirst. Und was dann in meinem Leben geschieht, ist so ganz anders, als ich es an diesem Morgen am Strand erwarte. Kapitel 1. Der Tag, der mein Leben veränderte. Es ist Montag, der 15. Dezember 2014, nachmittags gegen 15.30 Uhr. Ich sitze gerade im Esszimmer und schaue meiner Tochter, die ihre Hausaufgaben für die dritte Klasse erledigt, über die Schulter. Das Telefon klingelt. Als ich abhebe, begreife ich zunächst nicht, wer am anderen Ende der Leitung ist. Doch langsam dämmert es mir. Es ist der Oberarzt aus der Klinik, bei dem ich am Freitag zuvor bei der Biopsie war. Er vergewissert sich, ob er auch mit mir spricht und teilt mir mit, dass beide Knoten in meiner Brust bösartiges Gewebe seien und dass ich so schnell wie möglich operiert werden solle. Am besten gleich am Donnerstag in die Klinik und am Freitag dann die Operation. Ich bin völlig perplex, versuche vergeblich, meine Gedanken zu sammeln und schließlich gelingt es mir, ihn um einen Gesprächstermin gemeinsam mit meinem Mann zu bitten, den er uns dann für Mittwoch in Aussicht stellt. Das Letzte, was ich am Telefon noch sagen kann, ist: Na, dann setzen Sie mich halt mal für Freitag auf den OP-Plan. Als ich den Hörer auflege, schießt es mir durch den Kopf. Krebs? Ich? Das kann doch nicht sein. Gott, das kann doch nicht sein. Meine Tochter, die noch am Tisch sitzt, schaut mich ganz entgeistert an. Doch ich lasse sie einfach sitzen und renne in den Keller. Dort beginnen dann die Tränen zu fließen und ich kann nur noch schluchzen. Meinen Kindern kann ich das jetzt wirklich nicht sagen. Also verstecke ich mich. Vom Keller aus rufe ich meinen Mann an und bitte ihn, seinen Unterrichtsraum kurz zu verlassen, damit ich ihm die furchtbare Nachricht sagen kann. Er ist völlig sprachlos und schockiert. Hatten wir Gott doch um positive Untersuchungsergebnisse gebeten. Wir hatten auch niemand sonst beunruhigen wollen, besonders niemand aus unseren Familien. War doch erst vor viereinhalb Jahre vorher mein Vater an Krebs gestorben und auch meine Schwiegermutter vor 13 Jahren, im Alter von nur 61 Jahren. Was Krebs bedeutet, wissen wir daher nur zu gut. Auch meine Oma starb an Krebs, ebenso wie meine Tante mit nur 34 Jahren. Ihre noch sehr kleinen Kinder mussten dann ohne ihre Mutter aufwachsen. Krebs. Also in allen Fällen in unserer Familie bisher immer mit tödlichem Ausgang. Auf die Frage unserer Kinder, an was denn Oma und Opa gestorben seien, hatten wir stets ganz unbedorft das Wort Krebs benutzt. Und jetzt soll ich meinen Kindern sagen, dass ich selber diese Krankheit habe? Das kann ich nicht. Das bringe ich nicht übers Herz. Das zerreißt mich fast. Als ich mich wieder etwas gefangen habe, die Tränenspuren sind immer noch sichtbar, gehe ich wieder nach oben und versuche, mich einfach zusammenzureißen. Gott sei Dank fragen die Kinder nicht und ich erwarte sehnsüchtig die Heimkehr meines Mannes und dass die Kinder im Bett sind, damit wir endlich miteinander reden können. Wir sind beide völlig erschüttert. An diesem Abend findet die Weihnachtsfeier unseres Hauskreises bei uns statt. Wir sagen es einfach nicht ab, da wir völlig durcheinander sind. Als wir dann um den Couchtisch mit dem Weihnachtsgebäck sitzen, bricht es aus mir heraus. Die Tränen fließen ungehemmt und ich sage den anderen schluchzend, dass ich Krebs habe. Alle sind total schockiert, doch es tut irgendwie gut, nicht alleine zu sein. Wie gut, dass die anderen beten können, wo uns einfach die Worte fehlen. Sehr spät gehen wir schließlich zu Bett. Es gelingt mir fast die ganze Nacht nicht einzuschlafen, da meine Gedanken unaufhörlich kreisen und ich keine Ruhe finde. Zweites Kapitel, Tag 1 nach der Diagnose. Am Dienstag stehe ich zur gewohnten Zeit auf und gehe zur ersten Stunde in die Schule. Meine 10. Klasse schreibt eine Englischarbeit. Ich habe diese entworfen und die Schüler haben dafür gelernt, also soll sie auch stattfinden. Während die Schüler schreiben und Stille im Klassenzimmer herrscht, kreisen wieder meine Gedanken. Ich schaue meine Schüler an und denke, wenn ihr wüsstet, dass ich heute meine letzte Stunde bei euch halte. Am Ende der Stunde sammle ich wie gewohnt die Arbeiten ein und zähle sie nach. Danach lese ich ihnen noch ein lustiges deutsch-englisches Weihnachtsgedicht vor. Die Schüler lachen. Mir ist gar nicht nach Lachen zumute, doch es gelingt mir, mich zusammenzureißen. Am Ende wünsche ich den Schülern noch Merry Christmas and a Happy New Year, muss dabei ziemlich schlucken und die Schüler verlassen fröhlich den Raum. In der darauffolgenden großen Pause haste ich ins Lehrerzimmer und von dort ins Büro meines Chefs, bei dem ich mir am Tag zuvor noch vor 16 Uhr über die Sekretärin einen Termin reserviert habe. Ich darf mich setzen und sage mit kurzen Worten, dass ich schwer krank sei, dass es sich um Krebs handle. Ich bitte ihn, mich nach den folgenden beiden Stunden vom Unterricht freizustellen. Er ist sehr betroffen und ich spüre, wie sehr er mich schätzt. Begleitet von seinen besten Wünschen verlasse ich sein Büro. Natürlich bin ich nun schon zu spät für meine Abiturienten. Sie wollen sich gerade auf die Suche nach mir machen, als ich ins Zimmer stürme. Wie ich die folgende Doppelstunde unterrichte, ist mir heute noch ein Rätsel. Es gelingt mir allerdings, meine Schüler noch auf tagespolitisch aktuelle Bezüge des Schwerpunktthemas im Abitur hinzuweisen und ihnen viele wichtige Tipps für die Abi-Vorbereitung zu geben. Sie schauen mich nur ganz groß an, als ich ihnen aufzähle und einschärfe, auf was sie alles achten sollen. Sie ahnen natürlich nicht, dass ich sie vor den Prüfungen nicht mehr unterrichten werde. Am Ende der Stunde wünsche ich auch Ihnen frohe Weihnachten, schöne Ferien und alles erdenklich Gute für das kommende Jahr mit den anstehenden Prüfungen. Bei den letzten Worten versagt mir fast die Stimme. Einige Schüler schauen mich erstaunt an, zögern einen Moment und verlassen dann das Klassenzimmer. Nachmittags haste ich in die Stadt. Ich möchte noch letzte Weihnachtseinkäufe erledigen und auch kleine Geschenke für die Kinder kaufen, wenn sie mich in der Klinik besuchen kommen. Wie eine Getriebene renne ich von Geschäft zu Geschäft. Als ich abends alleine mit den Kindern zu Abend esse, sind diese sehr fröhlich und ausgelassen. Ich beobachte sie und es zerreißt mir fast das Herz. Am folgenden Tag will meine Mutter anreisen, um bis zu den Ferien bei den Kindern zu sein, da mein Mann arbeiten muss. Sie werden sicher fragen, warum die Oma kommt. Also muss ich es ihnen jetzt sagen. Schweren Herzens bitte ich schließlich meine Kinder, mir zuzuhören. Ich hätte ihnen etwas Wichtiges und Trauriges mitzuteilen. So sage ich ihnen, dass ich am Donnerstag ins Krankenhaus müsse, da zwei harte Stellen in meiner Brust entfernt werden müssten. Mir ist klar, dass ich das Wort Krebs in den Mund nehmen muss, falls sie mich gezielt danach fragen. Aber sie tun es nicht. Ihre Reaktion ist allerdings sehr heftig. Die Großen wollen wissen, ob ich Weihnachten wieder zu Hause sei. Dies kann ich ihnen nicht zusichern. Daraufhin äußert mein Ältester, 11 Jahre alt, »Wenn du nicht da bist, dann will ich auch keine Geschenke.« Sie weinen und sind völlig verstört. So versuche ich ihnen zu vermitteln, dass wir in Gottes Hand sind, dass er unser himmlischer Vater ist und für uns sorgen wird. Schließlich beruhigen sich die beiden Großen und ich hoffe, dass sie einschlafen können. Meine Jüngste, 5 Jahre alt, hört allerdings gar nicht mehr auf, laut zu weinen. Ich bin völlig ratlos. Für sie ist es am schlimmsten, dass sie ihre Mama nicht bei sich haben wird. Da fällt mir ein, wir könnten ja an ihrem Adventskalender weiterbasteln und die Bilder aufkleben. Darauf geht sie ein und endlich beruhigt sie sich, sodass ich sie zu Bett bringen kann. Anschließend erledige ich immer noch rastlos dies und das und warte sehnsüchtig, bis mein Mann von der Arbeit nach Hause kommt. Auch in der folgenden Nacht finde ich kaum Schlaf. Bin ich denn im falschen Film? Ist der Albtraum nicht bald zu Ende? Und ich wache auf? Ich mache jetzt einen Sprung. Am folgenden Tag hatten wir dann einen Termin im Krankenhaus und haben mehr Informationen erhalten zum genauen Ablauf und wie im Moment die Prognose für mich aussah. Und schließlich am Donnerstag, einen Tag später, waren dann die ganzen Voruntersuchungen für die Operation. Nun springe ich in Kapitel 4, überschrieben mit und das Messer, und dann? Pünktlich um 7:30 sitze ich, gerichtet im OP-Hemd und mit grüner OP-Haube in meinem Bett und warte darauf, dass mich die Schwester zur OP abholt. Gott sei Dank erfahre ich von B, B ist eine Freundin, die ich dort im Krankenhaus kennengelernt habe, ein bisschen, was jetzt wohl auf mich zukommen wird. In der vergangenen Nacht habe ich auch in der Leseprobe des Buches von Max Lucado gelesen, Du wirst es schaffen, und mir ein paar Stellen markiert. Hier ging es um Josef, Jakobs Sohn aus dem Alten Testament, der auch durch schwere Zeiten hindurch musste. Die nachfolgenden Textstellen sprechen mich sehr an. Ich zitiere: Gott ist der Meisterweber und Baumeister. Er hat Josefs Geschichte zum Guten gewendet. Glauben Sie nicht, dass er auch Ihre Geschichte zum Guten wenden kann? Ich will es noch einmal ganz deutlich sagen. Sie sind der Josef Ihrer Generation. Sie sind eine Bedrohung für Satans Pläne. Sie tragen etwas von Gott in sich, etwas Edles und Heiliges, etwas, das diese Welt braucht. Weisheit, Güte, Gnade, Begabung. Wenn es Satan gelingt, sie kaltzustellen, kann er den positiven Einfluss unterdrücken, den sie sonst haben. Ende Zitat. Was Gott wohl vorhat? Hat das eventuell mit unserer Gemeindesituation zu tun? Die Schwester ist immer noch nicht da. Ich denke nochmal an den Vers in der vergangenen Nacht. Zitat: Wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Ich lese nochmal ein paar markierte Stellen bei Max Lucado und finde einen Anker, der mich innerlich hält. Zitat: Sie sind ein Kind Gottes. Er hat sie gesehen, sie erwählt und sie an einen bestimmten Punkt gestellt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. In allererster Linie sind Sie nicht Lehrerin, sondern Gottes Kind. Sie sind für immer sein Kind. Ihnen bleibt immer noch Ihre Bestimmung. Und schließlich das ganz Entscheidende. Was habe ich, das ich nicht verlieren kann? Moment mal, ich bin immer noch ein Kind Gottes. Ende Zitat. Nun kommt endlich die Schwester und es geht los. Es geht 4 Etagen nach unten und dann in die OP-Schleuse. Als ich dort durchgeschoben werde, traue ich meinen Augen nicht. Da steht doch tatsächlich meine Freundin, die selbst Ärztin ist und wartet am Bett ihres Sohnes. Ich rufe ihr ein kurzes Hallo zu und sehe, wie sie meinem Bett hinterher rennt. So kann ich ihr noch kurz sagen, was los ist. Ich werde umgebettet und für die OP vorbereitet. Irgendwie komme ich mir vor wie ein Stück Fleisch. Ich sehe viel Edelmetall, Leute in grüner Kleidung und werde durch ein Labyrinth von Gängen geschoben, bis ich vor dem OP-Saal mit der richtigen Nummer ankomme. Als schließlich die Infusionen in mich hereinlaufen und ich die Atemmaske auf das Gesicht bekomme, kann ich nur noch an die Decke starren und habe einen einzigen Gedanken. Ich bin ein Kind Gottes. Alles andere, Beruf, Karriere, Ansehen, Besitz, Pläne, ist jetzt völlig zweitrangig und bedeutungslos. Ich klammere mich einzig und allein daran, dass ich Gottes Kind bin, bevor die Wirkung der Narkose einsetzt. Als ich wieder aufwache, sind fast 3 Stunden vergangen. Ich traue meinen Augen kaum, als ich bemerke, dass der Sohn meiner Freundin im Bett nebenan schläft und sie bei ihm am Bett steht. Wie gut das tut, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Bis ihr Sohn aufwacht, kann ich mit ihr ein wenig reden. Sie liest meine Krankenakte und ich werde ganz lieb vom Anästhesisten und dem Pflegepersonal umsorgt. Da mir sehr kalt ist und mein Kreislauf schwächelt, wird mein Bett zusätzlich gewärmt und ich schlafe nochmals für 2 Stunden ein. Das tut so gut nach einer Woche, in der ich fast keinen Schlaf gefunden habe. Was ich allerdings nicht weiß, ist, dass mein Mann oben auf Station vergeblich auf mich wartet und keine Ahnung hat, warum es so lange dauert. Schließlich muss er ohne eine Nachricht gehen, da die Arbeit ruft. Doch Gott hat hier so toll gesorgt, denn meine Freundin, die beim Aufwachen bei mir war, ruft ihn noch vor der Arbeit an und informiert ihn. Als ich das später erfahre, bin ich sehr dankbar. Wieder auf Station döse ich den Rest des Tages so vor mich hin und bekomme Schmerzmittel. Als mein Operateur nach mir schaut, klappt mir total der Kreislauf zusammen und er muss mich erstmal auffangen. Ich habe großen Hunger und bekomme nur so halb mit, dass B, meine Freundin, unerwartet schon nach Hause darf. Irgendwann steht dann mal etwas zu essen neben meinem Bett und daneben liegt noch weiteres Obst und Gebäck. B hat mir wohl alles, was sie noch an Vorräten hatte, auf den Nachttisch gelegt. Völlig heißhungrig esse ich alles auf. Danach fühle ich mich etwas besser. Ich erfahre, dass die OP gut verlaufen ist und die Wächterlymphknoten im Schnellschnitt in Ordnung waren. Endlich mal eine gute Nachricht. Am nächsten Tag kommen mein Mann und meine Kinder zu Besuch. Ich merke, wie die Kinder das alles erst einmal verkraften müssen. Gemeinsam hoffen und beten wir, dass ich bis Weihnachten nach Hause kann und alle weiteren Untersuchungen bis dahin abgeschlossen sein werden. Die Kinder suchen meine Nähe, die Mädchen wollen am liebsten kuscheln und mein Sohn kommt mit seinem Kopf ganz nah ran und sagt mit einem Glanz in den Augen: Mama, es wird alles gut. Als sie nach Hause sollen, will meine Jüngste gar nicht weg und bei mir in der Klinik bleiben. Den Kindern Mut zuzusprechen und dabei selbst nicht zu wissen, was kommt, das ist eine riesige Herausforderung. Abends besuchen mich gleichzeitig noch einige Geschwister aus der Gemeinde und stehen um mein Bett. Da ich nun alleine im Zimmer bin, ist es kein Problem. Sie beten ganz konkret für mich und sprechen mir den Segen Gottes zu. Alle sind sehr bewegt, da sie mit für eine andere Diagnose gebetet hatten. Am Montag und Dienstag, 22. und 23. Dezember, habe ich dann noch viele Untersuchungen, die alle sehr gute Ergebnisse zeigen. Langsam fasse ich wieder Mut und in mir wächst die Hoffnung, keine Chemotherapie zu brauchen. Ich flehe Gott ganz konkret an, dass mir das erspart bleiben möge. Am späteren Dienstagnachmittag bringt mir dann der Stationsarzt meine Entlasspapiere und teilt mir mit, es sehe alles sehr gut aus. Ich solle jetzt über Weihnachten erstmal entspannen und die Tumorkonferenz im Januar würde dann alle weiteren Schritte entscheiden. Voller Freude rufe ich meinen Mann an. Da er nicht gleich kommen kann und noch eine Probe für Weihnachten zu leiten hat, packe ich schon mal langsam meine Sachen zusammen. B kommt mich besuchen und ich freue mich. Wir sitzen gerade zusammen auf meinem Bett, als mein Operateur hereinkommt. Er teilt mir mit, ein Wächterlymphknoten sei bei der genauen Biopsie doch nicht in Ordnung gewesen und er müsse mich nochmal operieren, um mindestens 10 bis 12 Lymphknoten zu entnehmen und untersuchen zu können. Außerdem solle bei der Operation auch gleich der Port für die Chemotherapie gesetzt werden. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Das ist ja wie ein Schlag auf den Kopf. Alle Hoffnung dahin. Die Tränen laufen nur so über mein Gesicht. Ich verstehe gar nichts mehr. Auch Gott nicht. B sitzt die ganze Zeit neben mir auf dem Bett und drückt meine Hand. Immer wieder sagt sie: Wir stehen das durch. Wir stehen das zusammen durch. Wo sie diese Zuversicht nur hernimmt, ich habe keine mehr. Als ich dann alleine bin, bin ich wie benommen. Ich störe meinen Mann bei seiner Probe und bitte ihn, nicht mit den Kindern zu kommen. Sie würden sich doch so auf mich freuen und ich könnte gerade nur weinen. Als er schließlich kommt, sitzen wir zuerst gemeinsam auf dem Bett und weinen. Wie ich es zu Hause an dem Abend dann schaffe, mich irgendwie zusammenzureißen, ist mir bis heute ein Rätsel. Kapitel 5. Wohl das Schwerste in meinem Leben. Der 24. Dezember, Heiligabend, bricht an. Ich liege noch im Bett und weiß genau, dass ich meinen Kindern endlich die Diagnose sagen muss. Sie sollen es von niemand anderem erfahren, sondern von mir selbst. Ich weiß nicht, wie ich es schaffen soll, das Wort Krebs in den Mund zu nehmen. Krebs gleichbedeutend mit einem Todesurteil? Meine Kinder sind doch noch so klein und brauchen mich. Ich habe auch keine guten Nachrichten. Die zweite OP steht nach den Feiertagen im Raum. Ob ich Metastasen habe, wie meine Heilungschancen sind, ob ich im Sommer in den sehnlichst gewünschten und bereits reservierten Nordseeurlaub darf, wie es überhaupt weitergehen wird, all das ist noch völlig offen. Als meine Kinder nach unten kommen, bitte ich meine beiden Großen, zu mir ins Bett zu kuscheln. Stockend und mit runtergeschluckten Tränen beginne ich: Kinder, ich muss mit euch reden. Ich muss euch etwas sagen. Erstaunt schauen mich beide an. Und da bricht es aus mir unter Tränen heraus. Ich habe Krebs und muss noch einmal operiert werden. Die Kinder beginnen bitterlich zu weinen. Mein Sohn fragt: Können wir dann nicht an die Nordsee fahren? Außerdem wollen sie wissen, ob ich wieder gesund werde. Auf beides muss ich ihnen erwidern: Ich weiß es nicht. Da liegen wir nur einfach so im Bett und weinen. Wo ich schließlich die Kraft und die Zuversicht hernehme, ihnen zu sagen, dass Gott der Größte und Stärkste ist, dass er unser Vater im Himmel ist und dass er mich wieder gesund machen kann, weiß ich nicht. Es ist ein Wunder, da ich doch selbst so ängstlich, verzagt und am Boden zerstört bin. Wenn andere mir das zusprechen wollen, kann ich es gar nicht annehmen und es tröstet mich auch nicht. Nachmittags, als alle im Weihnachtsgottesdienst sind, lege ich mich ein bisschen hin. Den Abend verbringen wir dann als Familie mit Oma. Doch es ist ein ganz anderes Weihnachten als sonst. Immer wieder sind die Augen feucht. Wann werde ich endlich Licht am Horizont sehen? Wann gibt es endlich mal positive Nachrichten? Wie wird das alles gehen, wenn ich wieder ins Krankenhaus muss? Was machen dann die Kinder? Wann wird das sein? Bekommen wir eine Haushaltshilfe? Und schließlich ist da noch der absolute Horror namens Chemotherapie. So zwischen den Jahren hänge ich zwischen allen Stühlen, real und emotional. Wie es wohl weitergehen wird? Wie sieht meine Zukunft aus? Ich hadere, kämpfe, zweifle und weine. Das kann doch nicht sein, dass ich Krebs habe. Wir haben doch gebetet und auch noch Chemotherapie. Ich habe Gott doch angefleht, dass ich da nicht auch noch durch muss. Ich verstehe Gott nicht mehr. Die Chemo wird doch meinen ganzen bisher gesunden Körper zerstören. Alle Untersuchungen waren doch gut. Warum denn unbedingt Chemo? Ab und zu setze ich mich ans Klavier und spiele ein paar Lieder, während mir der Text durch den Kopf geht und die Tränen über mein Gesicht strömen. Eine liebe Freundin schickt mir einige von ihr in schwerer Zeit zusammengestellte Verse und Zitate, die ihr damals Mut gemacht haben. Ein Zitat spricht mich an. The cliff edge of our anxiety about the future may indicate that God is calling us to a new and different level of faith. When we walk praying for guidance to the edge of all the light we have and breathlessly take that first step into the foggy mystery of the unknown, we must believe that one of the two things will happen. Either God will provide us with something rock solid to stand on, or he will teach us how to fly. Übersetzt: Die Kante der Klippe unserer Zukunftsangst könnte bedeuten, dass Gott uns in eine neue und andere Stufe unseres Glaubens ruft. Wir beten auf unserem Weg um Führung und kommen zum Rand allen Lichts, das wir haben, und tun atemlos diesen ersten Schritt in das nebelige Geheimnis des Ungewissen. Dann müssen wir glauben, dass eines der beiden Dinge passieren wird. Entweder wird Gott uns etwas Felsenfestes geben, auf das wir stehen können, oder er wird uns das Fliegen beibringen.
Fips die Lesebühne, heute mit Eva-Maria Reyer, Diagnose Krebs. Und dann?
Am 22. Januar soll es also losgehen. Zu Hause hadere ich immer noch mit der anstehenden Chemo, weine viel, bin verzweifelt und habe einfach Angst. Wie gut, dass mein Mann da ist, mir zuhört und mich in den Arm nimmt. Ich versuche noch ganz viel zu erledigen und bin wie rastlos. Wer weiß, was danach sein wird? Kann ich dann überhaupt noch auf die Straße gehen? 3 Tage vor der Chemo erinnert mich eine Freundin an ein Lied aus meiner Kindheit und stellt einen Bezug zu den möglichen Nebenwirkungen der Chemo her. Zitat: Aber der Herr ist immer noch größer, größer als ich denken kann. Er hat das ganze Weltall erschaffen. Alles ist ihm untertan. Zitat Ende. Gott ist größer als alle Nebenwirkungen, so wahrscheinlich und schrecklich sie auch sind. Einen Tag vor der Chemo ermutigen mich Freunde dann mit einem Bibelvers. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Wenn du durch das Wasser gehst, will ich bei dir sein. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Es stammt aus dem Buch Jesaja in der Bibel. Ich versuche, mich daran festzuhalten. Trotzdem sitze ich am Abend vor der Chemo mit der Familie am Tisch und weine. Chemotherapie. Um 8:30 holt mich das Taxi zu Hause ab. Ich bin mit B, meiner Freundin, am Eingang der Klinik verabredet. Wir sind beide angespannt, als wir den Fahrstuhl nach oben nehmen. Als die Formalitäten mit Taxischein, Bescheinigung über ambulanten Aufenthalt und Laborschein erledigt sind, sitzen B und ich in einem Zweibettzimmer und warten, wie es weitergeht. Eine Schwester klopft uns auf die Schulter und meint, wir seien ja sehr angespannt und könnten ein Beruhigungsmittel bekommen, was wir beide aber ablehnen. Wenig später laufen schon die ersten vorbeugenden Medikamente gegen Nebenwirkungen in uns hinein. Davon bekommen wir noch mehr, auch in Tablettenform und für die ersten 3 Tage nach Hause. Dann kommt eine der Ärztinnen mit einem Plastikbeutel, der eine klare Flüssigkeit enthält, überprüft nochmal unsere Identität und nun läuft Tropfen für Tropfen der Chemo in mich hinein. Nach diesem Beutel kommt einer mit giftrotem Inhalt. Auch dieser muss in uns hinein. Ich starre nur auf die Tropfen und bin einfach fassungslos. Ich begreife überhaupt nicht, was gerade mit mir passiert. Zum Glück bin ich nicht alleine und B und ich können von Zeit zu Zeit ein bisschen reden, denn schließlich dauert die Tropferei ja Stunden. Als wir auch den Tropf mit der Spülung intus haben, fühlen wir uns wie leicht beschwipst und nehmen den Aufzug nach unten. Zu Hause lege ich mich ein bisschen hin und versuche mich dann um die Kinder zu kümmern. Selbst beim Abendessen sitze ich mit ihnen am Tisch. Als die Kinder schließlich im Bett sind, Gott sei Dank, beginnt für mich ein Schreckensszenario. Ohne große Vorwarnung muss ich mich übergeben, wie in meinem bisherigen Leben noch nie. Der Boden des Wohnzimmers ist überschwemmt. Ich hänge im Bad über der Toilette und später über einer Schüssel und noch immer hört es nicht auf. Ich zittere und würge in einem fort. Beim Blick in den Spiegel erkenne ich mich fast nicht wieder, so stark aufgedunsen bin ich. Die Augen quellen hervor und ich sage nur noch, das bin nicht mehr ich. Ich habe es doch gewusst, die Chemo wird mich zerstören. Das sind so Gedanken, die auch jetzt wieder kommen, aber viel denken kann ich gar nicht, da ich mich wieder und wieder übergeben muss. Mein Mann ruft in der Klinik an, aber auch die zusätzlichen Medikamente zeigen keine Wirkung. Und so fahren wir schließlich nachts mit einer Schüssel auf dem Schoß in die Notaufnahme der Klinik. Gekrümmt und die Schüssel festklammernd, die ich immer und immer wieder brauche, sitze ich da und warte, bis wir dran sind. Schließlich lande ich wieder im gleichen Zimmer auf der gleichen Station wie bei der ersten Operation. Völlig entkräftet sinke ich auf das Bett und Infusionen gegen Übelkeit werden angehängt. Irgendwann lässt der Würgereiz nach und ich sehne mich nur noch danach, schlafen zu können. Doch was dann kommt, ist noch schlimmer als vorher. Unkontrolliert fangen meine Arme und Beine unruhig an zu zappeln. Ich drehe mich erschöpft auf die andere Seite und wieder geht es los. Ich kann meinen Körper nicht mehr kontrollieren. Was passiert mit mir? Ich bin so müde und mit den Kräften am Ende. Gegen 1 Uhr nachts klingle ich und bitte um ein Schlafmittel. Mir wird gesagt, es sei für ein stärkeres Schlafmittel zu spät. Baldrian lehne ich allerdings als wirkungslos ab. Nicht lange später bekomme ich, nach Zustimmung des Arztes, dann doch noch etwas zum Schlafen. Allerdings wird es noch 2 Stunden dauern, bis meine Glieder aufhören werden zu zappeln und ich in einen seltsamen Schlaf falle. Gegen Morgen merke ich, wie der Arzt, der mich nachts aufgenommen hat, meine Decke hebt und nach mir schaut. Den folgenden Tag verbringe ich allerdings in Trance, mal dösend, mal schlafend, mal kurz wach und ohne jegliches Zeitgefühl. Allerdings ist der Brechreiz weg und ich kann wieder etwas essen. Was meine Kinder an diesem Tag machen und wie sie meine plötzliche erneute Abwesenheit aufgefasst haben, weiß ich nicht. Mir fehlt die Kraft, selbst für diese Gedanken. Am frühen Abend bitte ich, nach Hause zu dürfen und so holt mich mein Mann nach der Arbeit ab. Schwach und entkräftet komme ich zu Hause an, aber wir sind unendlich froh, wieder alle zusammen zu sein. Die folgenden Tage kämpfe ich mich durch. Mir ist permanent übel und ich fühle mich in meinem Körper nicht mehr zu Hause. Wenn ich im Bett liege, fühlt sich mein Körper ganz fremd an und ich liege angespannt da in der Erwartung, mir könnten gleich alle Haare ausfallen. Wir beten viel gemeinsam als Familie und meine große Tochter fleht Gott an, die Mama möge doch ihre Haare behalten. Innerlich versetzt mir das einen Stich, da ich ihr nicht viel Hoffnung machen kann. In diesen Tagen lese ich in der Bibel die Geschichte von Abram aus dem Alten Testament. Abram wusste auch überhaupt nicht, wo es hingeht. Er brach in eine völlig ungewisse Zukunft aus. Ich sauge diese Verse in mich auf und bleibe an 2 Stellen hängen. Aus 1. Mose 15, Vers 6a: Und Abram glaubte dem Herrn. Und dann in Kapitel 18, Vers 14: Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Glaube ich, dass Gott einen Plan hat wie bei Abraham? Traue ich ihm wirklich zu, dass er alle Macht hat, auch gegen alle Nebenwirkungen? Die ersten 4 Chemos sind 3-wöchentlich geplant. Und so muss ich in den 2 Wochen dazwischen jeweils zur Blutkontrolle. Schon nach der 2. Blutkontrolle sind meine Blutwerte schlecht und ich muss ein Antibiotikum nehmen. Auch das noch. Und schon nach der 1. Chemo. Und das ging dann immer auf und ab. Und mein Vertrauen auf Gott wurde dann auch immer wieder auf eine Probe gestellt. Ich beginne mit Kapitel 10, der Schock. Genau dieses Vertrauen wird beim nächsten Mal in der Klinik auf eine harte Probe gestellt. Meine Chemo kann wegen zu niedriger Leukos im Blut nicht stattfinden. Und ich werde wieder nach Hause geschickt. Mein Mann holt mich ab und ich weine auf dem ganzen Heimweg im Auto. Ich bin so am Boden zerstört, dass es nicht weitergeht und stagniert. Mein sehnlichster Wunsch ist doch, durch dieses Tal der Chemotherapie so rasch wie möglich durchzukommen. So gelingt es mir auch nicht, meine tiefe Niedergeschlagenheit vor den Kindern zu verbergen. Tränen, Wut und Zweifel machen sich bei mir und den Kindern breit. Dies so hautnah zu erleben, wie meine Kinder leiden, zerreißt mich innerlich fast und mir wird wieder ganz neu bewusst, dass meine Familie mich ganz dringend braucht. Besser eine kranke Mama als gar keine Mama. Besser eine Mama ohne Haare als gar keine Mama. Besser eine kranke Ehefrau als keine Ehefrau. Es geht dann auf und ab. Die Kinder leiden, die Kinder zweifeln. Und ich leide und zweifle selbst und breche auch mehrfach zusammen. Und schließlich greift Gott dann ein, aber auf den allerletzten Drücker. Ich muss kurz blättern. Genau. Mein Blick ist stark auf die hoffentlich letzte Chemo am darauffolgenden Dienstag gerichtet. Wird es klappen? Angespannt gehe ich hin. Als ich die Blutwerte schon in der halben Zeit erfahre, bin ich platt. Es klappt. Die Leukos sind bei 2,89. Am liebsten würde ich einen Freudentanz aufführen und wie wild herumhüpfen. Halleluja! Ich lasse mir sogar die Hände in Eis packen, denn bisher habe ich keinen einzigen tauben Finger oder Zeh. Ich hatte nie eine Grippe während der Chemozeit und auch keine Ödeme. Vor Aufregung, Freude und eiskalten Händen und Füßen ist natürlich nicht an Ausruhen und Schlaf während der Infusion zu denken. Wie werden sich die Kinder freuen? Ich kann mit in den Urlaub. Wir fahren alle gemeinsam los. Es kommt dann allerdings nach dem Urlaub nochmal ein ganz heftiger Tiefschlag, der mir beinahe den Boden unter den Füßen wegzieht. Und da hatte ich dann auch das Gefühl, als drücke mir jemand die Hand auf die Brust und drücke mir die Luft ab. Aber dieses Kapitel 17 möchte ich Sie dann einladen, selber zu lesen. Und ich mache jetzt einen Sprung in das Kapitel 18. Nach 7,5 Wochen ist die Bestrahlung endlich vorbei. Ich habe Schmerzen, Schwellungen und Rötungen, aber keine offenen Wunden. Als die täglichen Kliniktermine wegfallen, fühle ich schon eine große Entlastung. 16 Tage nach Ende der Bestrahlung trete ich dann meine dreiwöchige Reha an. Vor meiner Abreise versuche ich noch möglichst viel zu organisieren, aufzuschreiben und im Haushalt zu erledigen, damit es meiner Familie hoffentlich einigermaßen gut geht, wenn ich nicht da bin. Als Familienmama kann ich irgendwie gar nicht anders. Als die Kinder das Wort Klinik hören, läuten bei ihnen schon wieder die Alarmglocken, doch es gelingt uns, sie zu beruhigen. Nach ihrem ersten Besuch bei mir fällt es ihnen auch leichter. In der Reha angekommen ist alles so ungewohnt und ruhig. Ich bin in einer kleinen Klinik mit Frauen meines Alters, bei denen Brustkrebs diagnostiziert und therapiert wurde. Die Ärztin, der ich zugeteilt bin, liegt mir sehr. Doch der Rhythmus hier ist eine riesige Umstellung für mich. Ich entschließe mich auch, die Perücke nicht mehr zu tragen und muss mich erst an mein Aussehen gewöhnen. Wenn ich in den Spiegel schaue, denke ich oft, es schaut mich eine fremde Frau an. Meine Haare sind wieder ein ganzes Stück gewachsen und jetzt viel dichter geworden. Trotzdem sind sie noch ziemlich kurz. Werde ich den Mut haben, auch zu Hause ohne Perücke und Kopfbedeckung rumzulaufen und auch in der Schule? Die Therapieangebote tun mir gut. Es ist viel Bewegung und Sport dabei. Allerdings schlafe ich viel schlechter als zu Hause und wache nachts sehr oft und sehr früh auf. Die Gesprächsthemen und Vorträge kreisen um das Thema Brustkrebs. Werde ich es schaffen? Wird der Krebs wiederkommen? Werde ich ganz gesund werden? Muss ich nun sagen, ich habe Krebs oder darf ich sagen, ich hatte Krebs? Gott hat mir doch die Zusage aus 2. Könige 20, Vers 5 gegeben, dass er mich gesund machen wird. Wieder kreisen meine Gedanken. Als ich eines Morgens erneut in meinem englischen Andachtsbuch lese, stoße ich auf die zum Text angegebenen Bibelstellen und lese sie alle nach. Eine Stelle spricht genau in meine Situation, die von Angst und Zweifeln geprägt ist. Gott spricht hier zu Jakob, der allein und voller Angst auf der Flucht ist und nicht weiß, wie sein Leben aussehen wird. Zitat aus 1. Mose 28, Vers 15: Und siehe, ich bin bei dir und will dich behüten, wo du hinziehst, und will dich wieder herbringen in dies Land. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles tue, was ich dir zugesagt habe. Alles? Das ist ja genial. Na, dann ist Gott noch eine ganze Weile bei mir. Die Zusage aus 2. Könige steht. Es war ein steiniger Weg, den Gott mir durch die Erkrankung zugemutet, aber eben auch zugetraut hat. Ist das nicht ein Kompliment? Auch in der Reha gab es Hochs und Tiefs. Und ich musste auch lernen, loszulassen und die Zeit der Reha als Geschenk anzunehmen. Ich mache jetzt einen Sprung in den Epilog. Epilog an die Leser dieses Buches und auch an Sie, liebe Zuhörer. Das Ende dieses Buches ist noch lange nicht das Ende meines Weges. Ich habe all dies aufgeschrieben, weil ich mir wünsche, dass andere Menschen, die auch durch ein Tal gehen müssen, sei es durch Krankheit oder aus anderen Gründen, ermutigt und gestärkt werden und sie von der Kraftquelle erfahren, aus der ich in dieser Zeit geschöpft habe und immer noch schöpfe. Ich selbst bin eher ein Kopfmensch und möchte die Dinge erklären und begreifen. Allerdings habe ich gemerkt, dass dies nicht immer möglich ist. Glaube bedeutet, loszulassen, nicht zu sehen und doch zu vertrauen. Es übersteigt meinen Verstand. Letzteres musste ich lernen, Stück für Stück zu akzeptieren. Nur so konnte ich zu einem inneren Frieden finden. Dieser tiefe innere Friede, der all mein Denken übersteigt und nicht in mein begrenztes Gehirn passt, ist nur bei Gott, meinem Schöpfer, zu finden, der mich ganz genau kennt. Es lohnt sich, um diesen Frieden zu kämpfen und zu ringen, Tag für Tag. Meine Krankheits- und Therapiezeit hat mir deutlich gezeigt, dass ich mich nur auf Gott verlassen kann. Er enttäuscht mich nicht und kommt auch nicht zu spät. Menschen enttäuschen. Rahmenbedingungen und Lebenssituationen können einen niederschmettern. Doch Gott steht zu seinem Wort, das ich in der Bibel finde. Die Texte sind, auch wenn sie teilweise schon einige tausend Jahre alt sind, immer noch brandaktuell und sprechen direkt in meine Lebenssituation hinein. Ich wünsche Ihnen, liebe Leser und auch Ihnen, liebe Zuhörer, dass auch Sie sich auf das lohnende Wagnis des Glaubens einlassen können und von Gott durch schwere Lebenssituationen getragen werden. Probieren Sie es aus. Es lohnt sich. Wie sicher aus meinen Ausführungen hervorgeht, war der Weg nicht leicht und wird es auch in Zukunft nicht immer sein. Doch mein Leben hat eine Tiefe gewonnen, die es vorher nicht hatte. Dafür bin ich unendlich dankbar. Was die Zukunft betrifft, möchte ich mich weiterhin auf Gott verlassen. Dass dies nicht immer einfach ist, weiß ich inzwischen nur zu genau. Wer weiß schon, was noch alles kommt? Was ich wissen darf, ist, dass Gott zu seinem Wort und seinen Zusagen steht. Darüber freue ich mich. So schließe ich mit zwei Zitaten, die mich sehr angesprochen haben und von denen ich mir wünsche, dass auch Sie, lieber Leser, und auch Sie, liebe Zuhörer, diese eines Tages von Herzen mitsprechen können. Dich will ich loben, Herr, und mich freuen über alles, was du mir geschenkt hast. Über das Leichte, das Schöne, das Unerwartete und Wunderbare und über das Schwere, weil genau das im Rückblick betrachtet meinem Leben Tiefe gegeben hat. Und das zweite Zitat: If I look back on my journeys thus far, I can see that days of extreme weakness have been some of my most precious times. Memories of these days are richly interwoven with golden strands of God's intimate presence. Übersetzt: Wenn ich auf meinen Weg bis hierher zurückschaue, sehe ich, dass Tage extremer Schwäche meine wertvollsten Zeiten waren. Die Erinnerungen an diese Tage sind eng verknüpft mit goldenen Fäden von Gottes ganz persönlicher Nähe. Gott hat mein Gebet damals beim Sport morgens am Strand auf der Isle of Wight gehört und er hat geantwortet, aber ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe.
Radio Fips, die Lesebühne. Heute mit Eva Maria Reier, Diagnose Krebs. Und dann? Gott antwortet, allerdings ganz anders, als ich es erwartet habe. Vielen Dank, Frau Reier, für Ihr Kommen. Wer sich zwischendrin reingeschaltet hat in die Sendung und die gesamte Sendung nochmal hören möchte, die Sendung wird wiederholt am Donnerstag, dem 17. Januar um 10 Uhr, am Montag, den 21. Januar um 23 Uhr und am Freitag, dem 1. Februar um 14 Uhr. Möchten Sie noch einen Gruß an die Hörer sagen?
Ja, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse, vielen Dank für Ihr Zuhören. Ich würde mir wünschen, dass viele von Ihnen das Buch ganz lesen und einfach diesem Gott begegnen, der mich durch diese schwere Zeit getragen hat und mit dem ich jetzt auch von Tag zu Tag leben darf.
Und in diesem Fall möchte ich noch einen kleinen Tipp geben, wo man es bestimmt erwerben kann. Die Buchhandlung Buchperle hatte sich schon aktiv an der Vermittlung der Autorin beteiligt und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es dort auf Lager liegt. Dann möchte ich noch eine kleine Aussicht für die nächste Lesebühne geben. Die nächste Lesebühne wird stattfinden am 10. Februar, wieder ein Sonntag, wieder 16 Uhr. Ganz anderes Thema. Dr. Anton Vogel hat einen Roman geschrieben mit dem Namen Atka vom langen Fluss, Wolfsmädchen. Es geht viel, viel weiter zurück. Wir bleiben in Südwestdeutschland, 14.000 Jahre vor unserer Zeit. Die junge Atka wird bei ihrer Erwachsenenweihe nicht nur zur Jägerin anerkannt, sondern von ihrer Großmutter Nokomi auch als neue Geistersprecherin des Volkes ausgebildet. Also ein ganz anderes Thema und sicherlich auch sehr spannend. Wir freuen uns wieder auf Ihr Zuhören.